ARD.
Wenn ein Mordfall nicht aufgeklärt ist, wenn es keine Anhaltspunkte gibt, dann fängt man irgendwann an, jede Person im Umfeld der Opfer zu verdächtigen. Im Fall meines Vaters und meiner Schwester kommt noch hinzu, dass es praktisch keine forensischen Ermittlungen gab. Keine Obduktion, keine Analyse der Blutspuren oder DNA-Spuren oder was man sonst so aus Fernsehkrimis kennt. Wer die Tat begangen hat, wie genau und warum, das bleibt ein Rätsel. Während ich mich auf meine Reise nach Paraguay vorbereite, beschäftigt mich vor allem eine Sache. Ich werde dort Volker und Steffen treffen. 2021 werden sie kurz nach der Tat verhaftet. Fast ein Jahr bleiben sie in Untersuchungshaft. Dann wird die Anklage gegen sie fallen gelassen. Inzwischen sind sie wieder frei. Sie wollen mir beide Interviews geben. Ich frage mich, wie es sein wird, sie zu sehen. Kann ich ihnen vertrauen? Sind sie wirklich unschuldig? Oder gebe ich den Mördern meines Vaters und meiner Schwester in diesem Podcast eine Plattform? Ihr hört Mammut. Ein Mord in meiner Familie und meine Suche nach Antworten. Mit mir, Lucia von Bredow. Das ist Folge 3. Oh, wie schön ist Paraguay. Ich bin mit meiner Kollegin Katharina auf dem Weg nach Paraguay. Unsere Route geht über Amsterdam und Madrid. In Amsterdam sammeln wir noch eine dritte Person ein, Tante Anita.
Du wirst sofort aufgenommen. Hallo.
Anita kommt mit, weil sie noch nicht fertig ist mit der ganzen Sache. Und ich finde es auch gut, dass sie dabei ist. Sie kennt sich aus in Paraguay. Sie hat meinen Vater mehrmals dort besucht und auch nach der Tat war sie dort. Das gibt mir Sicherheit.
Bitte noch kurz sagen, wie es dir geht?
Gut. Mir geht's gut. Okay. Ja, kommt, wie es kommt, hä?
Okay. Bist du gar nicht aufgeregt? Ich bin voll aufgeregt.
Das ist das vierte Mal, dass ich rüberfliege. Ich meine, die lange Sitzerei, die nervt, aber ansonsten, ne. Und den Rest lasse ich auf mich hier zukommen.
Okay, na gut.
Geht los.
Geht los.
Lass losfliegen. Anita vertraut den Freunden meines Vaters. Nach allem, was sie mit ihnen erlebt hat, sind es auch ihre Freunde geworden. Ich habe das Gefühl, das könnte mir auch ganz gut tun. Mein Misstrauen gegen das Umfeld meines Vaters ist groß. Vielleicht ist es gar nicht so schlecht, mit Anita einen Gegenpol zu haben. 28 Stunden später sind wir auf der anderen Seite der Welt. Frieden und Gerechtigkeit. Das ist das Staatsmotto von Paraguay. Die meisten von uns müssen wahrscheinlich erst einmal googeln, wo das Land überhaupt liegt. Wie geht's eigentlich deinem Vater in Uruguay? Fragen mich meine Freundinnen oft. Oder dein Vater wohnt doch in Panama, stimmt's? Fast alle südamerikanischen Länder haben Zugang zum Meer. Nur Bolivien und Paraguay nicht. Die liegen in der Mitte des Kontinents. Es gibt Dschungel, Steppe und sehr viel Landwirtschaft. Paraguay ist das einzige Land in Südamerika, in dem 90% der Bevölkerung eine indigene Sprache sprechen. Guarani ist neben Spanisch sogar Amtssprache. Am Flughafen von Asunción werden wir von Andreas empfangen. Andreas ist in Deutschland aufgewachsen und später mit seiner Familie nach Paraguay gezogen. Er hat eine Autovermietung und er zeigt Touristinnen das Land. Wir haben ein Auto bei ihm gemietet und ihn als Dolmetscher angefragt. Er weiß noch nicht, worauf er sich da eingelassen hat.
Hallo, ich bin
Hallo.
Lucy.
Hallo. Gut angekommen?
Ja, genau. Jo. Lucys Tante ist noch dabei. Genau, das ist meine Tante Anita, das ist Andreas.
Von Andreas werdet ihr in dem Podcast nicht mehr viel mitbekommen. Für Katharina und mich wird er im Hintergrund aber sehr wichtig sein. Auf Andreas ist immer Verlass, er ist immer erreichbar, hilft bei jedem Problem. Ohne ihn wären manche Interviews nie passiert. Am Flughafen wartet außerdem noch eine andere Person auf uns.
Da ist mein Steffen.
Ah ja.
Man kann es nicht so gut hören. Anita sagt, da ist mein Steffen. Steffen ist da.
lebe noch.
Ja.
Hallo, Steffen.
Hallo, ich bin Lucy. Hallo. Freut
Hallo,
mich.
Hallo, Katharina. Hi.
Hallo.
Ich versuche hier meine Aufregung zu verstecken. Es ist ein ganz merkwürdiges Gefühl, Steffen plötzlich gegenüberzustehen. Eines, das schwitzige Hände macht, weil ich mir den Moment schon so oft vorgestellt habe. Und dann trifft man die Person und dann ist das ein ganz normaler Typ. Und natürlich spürt man nicht sofort am Händedruck oder am Tonfall, ob er der Böse oder der Gute ist. Steffen ist hier, um Anita abzuholen. Katharina und ich übernachten in einem Hotel. Anita schläft bei einem anderen Bekannten meines Vaters. Steffen wirkt freundlich. Er macht ein paar Witze und dann geht er mit Anita rauchen.
Komm, jetzt gehen wir mal raus, ich will
ja, ich, genau. Rauch mal eine. Ich bin noch kurz bei Katharina da drüben beim Geldautomaten. Ich heb auch noch kurz Geld ab.
Anita hatte es nicht leicht auf der Flugreise.
Meine Tante ist Kettenraucherin. Und das war jetzt sehr hart für sie.
Ja. Hat sich kein Flasch da aufgeklebt? Da gibt's doch diese
nee, sie hat so heimlich gewaped auf dem Klo. Ah. So ab und zu.
Ein Flugzeug?
Ich glaube schon. Ich ja. Wir saßen nicht neben ihr, deswegen. Aber ich glaube schon. Am Flughafen auf jeden Fall. Danke fürs Abholen.
Ja, kein Problem. Ja, alles gut.
Es ist Winter in Paraguay. Trotzdem sind über 30 Grad. Als wir den Flughafen verlassen, schlägt uns die feuchte, warme Luft ins Gesicht. Steffen und Anita machen sich auf den Weg zu Anitas Unterkunft. Nur wenige Kilometer davon entfernt ist das Haus meines Vaters. Nah am Haus zu sein, das war Anitas Bedingung. Ich finde ein bisschen Abstand ja ganz gut. Das Hotel, in dem Katharina und ich unterkommen, ist in der nächstgelegenen Kleinstadt Aregua. Anitas und unsere Wege trennen sich also erstmal. Andreas führt uns auf den Parkplatz und zeigt uns unser Mietauto.
Okay. Ne? Ja.
Und hier ist so ein kleiner Verbandskasten.
Das okay, also wenn ihr das sehen wollen, ja, dann zeigen wir das alles.
Hier ist eine Luftpumpe, wo man elektrisch anschließen kann am Zigarettenanzünder.
Ja.
So ein bisschen, dann hier so ein Überbrückungskabel, falls was mit der Batterie sein sollte. Mhm. Aber hier ist so ein Leichentuch, hoffentlich brauchen wir das nicht.
Please.
Wow.
Und ein Abschleppseil und so, ja.
Ja.
Das ist so ein bisschen so. Gut so. Dann lassen wir euch allein.
Okay, alles klar.
Okay, wir rufen
Vielen
an.
Dank.
Dankeschön.
Wenn was ist, meldet euch, ja?
Ja, cool.
Mein Vater hat in einem kleinen Ort in der Nähe der Hauptstadt Asunción gelebt. Es gibt da einen großen See, den Lago Ipacaray. Und rund um den See wohnen viele Deutsche. Es gibt deutsche Märkte und deutsche Feste. Katharina und ich bahnen uns unseren Weg durch den paraguayischen Verkehr, der nicht so schlimm ist, wie alle sagen. Und ich komme mir dabei vor wie ein kleines Kind, das zum ersten Mal eine Reise in ein anderes Land macht. Katharina fährt, ich wäre dafür jetzt zu aufgeregt.
Wie geht's dir mit dem Fahren?
Ganz gut.
Okay, du fährst sehr gut.
Ja, also ich habe mich jetzt total beruhigt. Ich werde wieder aufgeregt sein, wenn ich irgendwo einpacken muss, weil es echt ein Schiff ist.
Ja, ich steige dann aus. Ich kann dann, also wir aber können uns hat, mit dem Fahren auch wirklich abwechseln.
Ach, gut,
ich bin jetzt aber ganz froh, dass du fährst.
Ja, klar. Ja.
Bienvenidos a Aregua.
Willkommen in Aregua, steht auf dem Schild, das wir vorlesen. Wir sind angekommen. Unser Hotel liegt in einer riesigen, sehr grünen Parkanlage. Es gibt einen Pool, eine Bar, ein Restaurant. Auf der Speisekarte stehen Pastagerichte für um die 15 Euro. Das durchschnittliche Monatseinkommen in Paraguay liegt bei knapp 500 Euro. In der großen Hotelanlage wirkt es so, als wären wir die einzigen Gäste und um uns herum Dutzende Angestellte, die Blätter fegen oder Büsche schneiden. Ich fühle mich sehr weiß und sehr privilegiert und ich frage mich, ob es Leute gibt, die sich gerne so fühlen. Ich schlafe gut und träume nichts. Am Morgen drehe ich noch eine Runde im Pool, der direkt vor unseren Zimmern liegt. Ganz kurz kann ich in diesem merkwürdig surrealen Hotel noch so tun, als würde ich einfach Urlaub machen. Aber dann muss ich mich der Realität stellen. Wir sind mit Anita im Haus meines Vaters verabredet. Als ich ins Auto steige, bekomme ich wieder dieses Gefühl mit den schwitzigen Händen. Ich habe Angst vor dem, was mich erwartet. Als wir von der Hauptstraße abbiegen auf eine unebene, erdige Seitenstraße, fragt mich Katharina, ob ich sicher bin, dass wir richtig sind. Wir rumpeln durch ein kleines Wäldchen. Hinter den Bäumen kann ich ein Haus erkennen und ich weiß sofort, ja, wir sind hier richtig. Ich kenne das alles. Nicht aus der Bild-Zeitung, sondern von meinem Vater, von den vielen Fotos und Videos, die er mir über WhatsApp geschickt hat. Ich erkenne das Haus, die Container, das Tor mit dem selbstgemalten Mammut drauf. Alles wirkt so vertraut, als wäre ich schon mal hier gewesen.
Das meinst du, wo stelle ich mich da am besten? Ich stelle mich neben den Container da links rum.
Ja.
Wir steigen aus, ich weiß den Weg. Hinter der vergitterten Gartentür stoßen Katharina und ich sofort auf einen offenen Schiffscontainer. Mein Vater hat ihn als Schuppen und Lagerraum benutzt. Ich kenne den Geruch. Es riecht nach Bernhard. Nach Harz und Pferdehaar, nach Holz und Schmieröl und nach alten Büchern.
Sieht ein bisschen so aus, als hätte er halt alles einfach mitgenommen.
Aus Bayern?
Alles?
Ja.
Alles wahllos eingepackt. Also wirklich.
Ja, einfach Container voll gemacht.
Gar nicht irgendwie, brauche ich es oder brauche ich es nicht, sondern einfach komplett alles.
Der Container ist vollgepackt mit Möbeln, Werkzeugen, Gemälden, mit Kinderspielzeug und mit Weihnachtsschmuck aus Deutschland.
Sind ja auch ganze Schränke und Regale voll mit Zeug. Stimmt, und so Kabelsalat, Geschenkpapier.
Pfeile.
Pfeil und Bogen. Eine Videokassette von der Filmdokumentation Das Mammutprojekt.
Ja?
Ja.
Ja, ganz viele sogar.
Ja.
Und da hat er so für
Bogenholz?
Für Bögen.
Ah, für Pfeil- und Bogenbögen oder für Geigenbögen?
Nee, das sind für so Steinzeitbögen. Ach. Aber dass er selber überhaupt noch wusste, was er alles mitgenommen hat.
Es sieht so aus, als wäre er nie dazu gekommen, alles auszuräumen. Als wären manche Dinge einfach liegen geblieben, wie Strandgut.
Lass weitergehen.
Ja.
Eine rostige Metalltreppe führt außen hoch zur Eingangstür. Der Wohnbereich des Hauses ist im ersten Stock. Im Erdgeschoss sind nur eine Garage und eine Werkstatt. Auch die Treppe bin ich in meiner Vorstellung schon viele Male hochgegangen. Von hier oben sieht das Grundstück karg aus. Auf der roten Erde wächst nicht viel. Nur am Rand stehen ein paar große Bäume. Ich frage mich, wie es drinnen aussieht im Haus. Nach den Morden hat hier Chaos geherrscht. Viele Monate ist der Tatort unbewacht geblieben. In der Zeit wurde mehrmals eingebrochen. Die Haustür steht offen. Anita ist anscheinend schon da. Und sie ist nicht alleine. Steffen ist auch da. Sie sind beide über eine Schublade gebeugt und sortieren Schlüssel. Ich habe die leise Vorahnung, dass Steffen zu einer Konstante werden wird auf unserer Reise.
Hallo.
Hallo.
Na?
Hallo.
Gut.
Hotel schön?
Ja, Hotel ist schön. Ich habe geschlafen wie ein Stein.
Ich bin ein bisschen enttäuscht, weil ich gerne den ersten Moment im Haus für mich alleine gehabt hätte. Steffen ist die letzte Person, die ich jetzt gebrauchen kann. Gar nicht, weil ich ihn nicht mag oder weil ich ihm nicht vertraue. Aber er ist ein Fremder und ich betrete gerade zum ersten Mal den Ort, an dem mein Vater und meine Schwester gelebt haben und gestorben sind. Ich weiß nicht, was ich mir vorgestellt habe. Vielleicht, dass ich beim Reingehen irgendwas spüre, dass ich es unheimlich finde oder überwältigend oder dass ich anfangen muss zu weinen oder so. Es passiert nichts davon, im Gegenteil. Anita macht einen Witz über unsere Mikrofone und wir müssen erstmal alle lachen. Der Spuk ist vorbei, bevor er überhaupt richtig anfangen konnte.
Die totale
du kannst doch was sagen. Ich nehme dich sowieso noch auf.
Der KGB ist da, die totale.
Ja, genau. Ich
bin völlig verkauft.
CIA und KGB. Du bist KGB und du bist CIA.
Anita ernennt Katharina und mich zu Geheimagentinnen. Das gefällt mir. Katharina Rahn und Lucia von Bredo unterwegs in geheimer Mission für Frieden und Gerechtigkeit.
Was für ein schönes Haus.
Ja.
Und wer hat hier jetzt so aufgeräumt schon? Ihr.
Das Haus besteht aus einem großen, hohen Raum, in dem alle Zimmer vereint sind. Küche, Büro, Schlafzimmer. Nur das Badezimmer ist separat. Es ist aufgeräumt und geputzt. Irgendjemand hat sich hier Mühe gegeben, den Raum wieder wohnlich zu machen. Alles ist hübsch drapiert. An den Wänden hängen Bilder, das Bücherregal ist befüllt und auf den Kommoden stehen Dekogegenstände. Es ist hell und freundlich und es wirkt fast so, als wäre mein Vater nur kurz unten in der Werkstatt und gleich kommt er rein und hält mir irgendeinen Harzklumpen an die Nase und sagt, riech mal. Über eine rostige Metallgalerie an der Außenseite des ersten Stocks erreichen Katharina und ich das Zimmer meiner kleinen Schwester Lorena. Hier hat niemand den Schein aufrechterhalten. Die Möbel sind fast alle weg, die Wände sind kahl. Ihre persönlichen Gegenstände stehen in Kisten und Körben zusammengeschoben in der hinteren Ecke des langgezogenen Raums. Es ist klar, hier wird niemand wiederkommen. Ich kann ihre Abwesenheit spüren, in jedem Schmuckkästchen, in jedem Schulheft, in jeder unfertigen Zeichnung und in der dicken Staubschicht, die über allem liegt. Und ganz plötzlich muss ich richtig weinen, weil auf einmal alles so konkret ist und so nah.
Das ist so komisch, weil die halt hier sein sollten, die beiden daneben. Also sie sollten hier sein und sie sollten mir das selber zeigen. Lorena sollte mir ihr Zimmer zeigen.
Ja.
Und Bernhard sollte mir sein Haus zeigen und mich voll labern und stundenlang über die ganzen tollen Sachen, die er schon gemacht hat.
Ja, das habe ich mir vorhin auch vorgestellt, dass das so wäre. Also.
Ja.
Ja.
Ja. Ja, der hätte sich bestimmt krass gefreut.
Ja.
Und nach ein paar Tagen hätte er mich wahnsinnig genervt, bestimmt.
In Lorenas Zimmer wird für mich auch der Verlust meines Vaters sehr konkret. Lange halte ich es nicht aus in dem leeren Raum, in dem die Erinnerungen so laut werden. Über die schmale Außengalerie aus Metall, die langsam unter unseren Füßen vor sich hin rostet, machen Katharina und ich uns auf den Weg zurück in den Hauptraum. Von der Galerie aus kann man das ganze Grundstück überblicken. Es gibt noch zwei weitere Schiffscontainer und es gibt noch ein zweites, ziemlich großes Gebäude, das noch eine Baustelle ist. Was mein Vater hier bauen wollte, ist mir bis dahin noch nicht ganz klar. Zurück im Haupthaus sieht Anita sofort, dass ich geweint habe.
Na? Schlimm?
Ja, schon. Ich finde es schon schlimm. Ich finde es hier auch schlimm. Irgendwie.
Ach, das ist ein Schluck Wasser.
Oh, nee, danke. Geht gleich wieder. Von wem sind die ganzen Bilder, weißt du das?
Maria.
Alles von Maria.
Wahnsinn, echt?
Maria, das ist meine Oma, die Mutter von Anita und meinem Vater. Sie war Malerin und ein eigenes kleines Kapitel für sich in der Familiengeschichte. Ich mag ihre Bilder unheimlich gerne. Mein Vater hat mir mal eins geliehen. Er nannte das immer Laien. Schenken fiel ihm schwer. Ich glaube, er konnte nicht so gut loslassen.
Ist das auch von Maria?
Ja.
Ich habe ein Ölgemälde entdeckt, auf dem drei Mammuts zu sehen sind, die sich einen schmelzenden Gletscher anschauen.
Darf ich das haben?
Ja, natürlich.
Wirklich?
Nee, weil ich will ein bisschen sortieren, was man eventuell dann zurückschicken kann.
Anita räumt Gegenstände von A nach B. Zuerst kann ich keinen Sinn dahinter entdecken. Ich verbuche es unter Trauerarbeit. Vielleicht ist das ihre Art, Abschied zu nehmen. Erstmal denke ich nicht mehr darüber nach. Steffen hilft ihr dabei, Möbel durch den Raum zu tragen. Sie sind ein eingespieltes Team. Ich beobachte die beiden und bin irgendwie froh, dass Anita jemanden hat, der ihr zur Seite steht. Auch wenn Anita immer so tut, als wäre sie ein Fels in der Brandung, den nichts erschüttert. Man sieht, dass ihr die Unterstützung gut tut. Und ich bin bestimmt keine Stütze gerade. Ich habe meine eigene Mission und ich kann ihr beim Räumen nicht helfen. Steffen ist freundlich und er lacht viel. Über die Zeit im Gefängnis, über alles, was passiert ist. Je brutaler das Thema, desto mehr muss er lachen. Aber es ist kein fröhliches Lachen. Es ist das Lachen von jemandem, der nichts zu lachen hat. Ich frage Steffen, wie er meinen Vater kennengelernt hat.
Bernard habe ich kennengelernt über Volker. Volker hat Bernard mal zur Pizzeria mitgebracht und dann vorgestellt.
Steffen hatte mal eine Pizzeria in Arégois. Er nennt meinen Vater Bernard, französisch. Mein Vater hat sich selbst oft so vorgestellt, klang vornehmer.
Ich bin ja einer von diesen Typen, die außergewöhnliche Menschen mag. Und Bernard ist ja, was interessant angeht, da kenne ich noch keinen, der drüber kommt. Ja. Ich habe es, ich bin ja eigentlich hierher gekommen und habe mich hingesetzt und habe gehört, zugelauscht. Ne? Er hat ja dauernd geredet, also ich habe das genossen. Ich hätte dem stundenlang, habe ich ja auch zugehört, einfach nur zuhören. Da kriegst du so viel mit. Und dann auch so eine kauzige, lustige Art, wenn er immer die Brille runterzieht und dich so anschaut.
Steffen macht meinen Vater nach. Er zieht seine Brille auf die Nasenspitze und schaut mich über die Gläser hinweg an, ein bisschen tadelnd. Ich muss lachen, weil ich genau weiß, was er meint. Steffen ist in Chile aufgewachsen. Er spricht als einer der wenigen in der deutschen Community hier gutes Spanisch. Er fungiert als Übersetzer, unterstützt Deutsche beim Aushandeln von Preisen und er vermittelt Handwerker. Auch meinem Vater hilft er bei der Handwerkersuche. Eine Zeit lang ist er fast jeden Tag bei ihm.
Im Grunde genommen hat sich sehr viel um die Baustelle gehandelt. Nachdem er keinen richtigen spanischen Kenntnisstand hatte, habe ich ihm halt damit geholfen, wenn es um Stützen zu besorgen, Zement zu kaufen, nicht teuer, sondern zum normalen Preis. Mhm. Wenn er hingeht, zahlt er einen dreifachen Preis. Lauter so Sachen, Baggermieten.
Steffen sagt, mein Vater, Volker und er hatten Pläne zusammen. Sie wollten Land kaufen und aufforsten, nachhaltig und so. Auch von Häusern aus dem 3D-Drucker spricht er. Anscheinend waren diese Pläne schon ziemlich konkret, aber nach dem Tod meines Vaters haben sich alle zerschlagen. Langsam wird es dunkel, Zeit aufzubrechen. Ich verabschiede mich von Steffen, ich werde noch mehr Gelegenheiten haben, mit ihm zu sprechen. Katharina und ich fahren Anita zu ihrer Unterkunft und dann machen wir uns auf den Weg zurück zu unserem Hotel. Am Horizont haben sich dunkle Wolken gebildet. Es sieht aus, als würde ein Gewitter oder ein Sturm aufziehen.
Also, das war ganz schön
krasser Tag.
Krass, ja. Mach mal Fenster zu.
Ja.
Das war ganz schön hart. Also, so etappenweise irgendwie. Also, dann ist man wieder so drin oder dann sitzt man da und redet und so. Dann geht's wieder. Aber dann, weiß ich nicht, jedes Mal, wenn ich so einen Schrank aufgemacht habe und dann die ganzen Gläser gesehen habe.
Ja,
und einfach die ganzen Sachen von meinem Vater. Und der hatte ja auch so eine, der mochte ja irgendwie, der hatte so eine, der mochte gerne so süße Dinge.
Ja.
Also so niedliche Dinge. Mhm. So eine Spardose aus Ton, die geformt ist wie ein Hühnchen oder so.
Ja.
Und dann sehe ich
das
sowas.
Das ist rührend, ne?
Das ist so rührend und dann, dann muss ich halt so an seine Liebeseite denken. Also er war ja, konnte ja auch schon noch irgendwie liebevoll sein.
Ja.
Und dann war das echt hart.
Auch wenn ich es nicht erwartet habe, ist es tatsächlich ganz schön, mit Steffen über meinen Vater zu sprechen und Erinnerungen auszutauschen.
Aber ich fand es lustig, dass Steffen gesagt hat, haben wir uns da hingesetzt und dann hat er angefangen zu reden. Und dann konnte ich ihm stundenlang zuhören. Wenn der einmal angefangen hat zu reden.
Kein Entkommen.
Dann gab es kein Entkommen.
Aber offenbar hat Steffen das ja genossen.
Ja, der fand es gut. Ja,
also es scheint ihn sehr beeindruckt zu haben.
Genau.
Die Wolken vor uns am Horizont werden immer dicker und düsterer. Und wir fahren direkt in sie hinein.
Ich glaube, das ist ein Feuer. Das ist doch, sind doch ganz schwarze Rauchwolken.
Ja, es sieht auf jeden Fall ein bisschen merkwürdig aus. Das stimmt schon. Aber es roch doch gar nicht nach Feuer.
Roch gar nicht nach Feuer, das stimmt.
Später am Abend sitzen wir auf der Veranda vor unseren Hotelzimmern. Wir sind immer noch die Einzigen, die hier übernachten. Plötzlich fällt Asche vom Himmel, wie Schnee. Die Mitarbeitenden wirken entspannt. Niemand scheint sich Sorgen zu machen. Langsam legt sich eine graue Schicht auf den grünen Rasen, auf den Pool und die blühenden Büsche. Ich muss an die Staubschicht in Lorenas Zimmer denken und an Ausgrabungen, an das langsame Abtragen von jahrtausendealten Erdschichten. nächsten Morgen hat der Ascheregen aufgehört. Wir wurden nicht darunter begraben. Manchmal werden hier Felder abgebrannt, um Unkraut zu entfernen. Und wenn der Wind ungünstig steht, dann regnet es eben Asche auf Wohngebiete. Nach dem Frühstück machen wir uns auf den Weg. Unser erstes Ziel für den Tag liegt ganz in der Nähe des Hotels. Auf seiner Facebook-Seite posiert mein Vater mit einer Eintrittskarte zu einem Halloween-Fest. Hinter ihm sieht man leuchtende Fahrgeschäfte und einen Mann in einer schwarzen Lederjacke, auf deren Rücken Gremium MC zu lesen ist. Gremium MC, das ist so etwas wie die Hells Angels. Ein Motorradclub, aber eben nicht nur ein Motorradclub. Manche Ableger von Gremium MC sind in Deutschland verboten oder werden vom Verfassungsschutz beobachtet, weil sie Verbindungen zur organisierten Kriminalität haben. Ob das auf den Ableger in Paraguay zutrifft, weiß ich natürlich nicht. Mein Vater hat mir manchmal von den Rockern in seiner Nachbarschaft erzählt. Er hat über sie gesprochen wie über Freunde, mit denen er ab und zu ein Bier trinkt. In seinen Erzählungen wirken sie ganz harmlos. Auch Anita hatte schon Kontakt zu den Rockern, wenn auch unwissentlich. Die Personenschützer, die sie 2021 bei ihrem Aufenthalt in Paraguay nach der Tat engagiert, sind Mitglieder von Gremium MC. Shadow Forces Security, wie die Sicherheitsfirma sich nennt, und der Motorradclub gehören zusammen. Das Clubhaus der Rocker ist nur ein paar hundert Meter von unserem Hotel entfernt. Ich möchte es mir unbedingt ansehen. Vielleicht finde ich ja jemanden, der meinen Vater gekannt hat oder der auf meine Tante Anita aufgepasst hat. Über eine unbefestigte, staubige Straße machen Katharina und ich uns auf den Weg. Wir gehen zu Fuß. Straßenhunde laufen uns neugierig hinterher. Schon von Weitem sehen wir eine große Aufschrift auf dem Gebäude. Gremium MC steht da.
Okay, Gremium.
Krass, wirklich?
Ja, Gremium MC, wow. Paraguay.
Wir laufen genau jetzt bei Gremium.
Ja, wir laufen jetzt zu Gremium.
Ich würde eigentlich gerne ein Foto machen, aber das ist vielleicht
nicht. Wir laufen da jetzt rein. Ach, oh Gott, glaubst du, dass das jetzt blöd ist mit den Dingern?
Damit meine ich unsere Mikrofone. Ich habe in meinem ganzen Leben noch nie mit einem Rocker gesprochen. Zumindest nicht bewusst. Ich war auch noch nie in einem Motorradclub. Von außen sieht alles erstmal freundlich aus. Vor dem Clubhaus stehen weiße Plastiktische, an denen Leute sitzen, die Kartoffelsalat und Frikadellen essen. Niemand trägt Kutten oder Rockerkluft. Die Frauen der Rocker füttern die Straßenhunde mit riesigen Fleischstücken. Als Katharina ein Foto vom Clubhaus macht, hält sie niemand davon ab. Wir fassen Mut und betreten das Clubhaus. Innen sieht es aus wie eine Alt-Berliner Kneipe. Im Radio läuft Country. Am Tresen sitzen ein paar Männer mit Bieren, auch wenn es erst 12 Uhr Mittag ist. Hi nun, denke ich mir. Und Katharina und ich sind Cowboys, die in einer fremden Stadt den Saloon betreten. Hinterm Tresen sitzt ein braungebrannter, tätowierter Rocker, der uns erstmal freundlich anlächelt.
Hallo. Hallo, wir wollten noch mal reinschauen.
Ja, wir wollten noch mal reinschauen in die Kneipe.
Der Rocker hinterm Tresen lacht und sagt, bitteschön. Er spricht leise, die Musik ist laut und unsere Mikrofone sind klein. Deshalb ist die Tonqualität etwas abenteuerlich.
Ein elektronisches Gerät da.
Ja.
Ein älterer Mann mit einem langen Bart, der am Tresen sitzt, hat unsere Mikrofone entdeckt. Es gibt eine kurze Diskussion, wie erwartet.
Das ist ein kleines Mikrofon. Okay. Weil ich bin nämlich hier, weil ich über meinen Vater recherchiere, der hier gewohnt hat.
Da hat man schon von die erste Rede.
Der Bernhard Bredo.
Ah, okay.
Ja.
Beim Namen meines Vaters werden die Rocker hellhörig. Der laute Mann mit dem Bart hat schon von ihm gehört. Der Rocker hinterm Tresen sagt, tragisch. Er fügt hinzu, dass man die Täter vermutlich nie finden wird.
Ja. Aber das wird man wahrscheinlich nie erfahren, wer das war.
Das weiß man nicht, aber...
Also ich bin auf jeden Fall nicht hier, um das rauszufinden. Ich bin hier, weil ich sehen wollte, wie mein Vater so gelebt hat.
Ich betone, dass ich nicht auf der Suche nach den Mördern bin, weil ich die Verbindung zwischen meinem Vater und Gremium MC bis jetzt nicht richtig greifen kann. Mir fallen die Worte des Erzengel Gabriels ein. Vertraue niemandem.
Und kanntet ihr den auch, Bernhard?
Die beiden schütteln den Kopf und zucken mit den Schultern. Da klingt sich ein Rocker mit leiser Stimme in das Gespräch ein, der in einer Ecke vor einem Glas Weizenbier sitzt. Er sagt, er hat oft und auch gerne mit meinem Vater gesprochen. Er und seine Frau wohnen in der Nähe vom Haus meines Vaters. Sie gehen dort ab und zu mit ihren Hunden vorbei und kommen so auch mit Lorena ins Gespräch.
Da war wesentlich mehr dahinter, aber versucht das lieber nicht rauszufinden.
Er flüstert mir zu, er würde an meiner Stelle nicht nach den Tätern forschen, weil man nicht wissen kann, wem man auf die Füße tritt. Das wiederholt er mehrmals. Und dann fügt er hinzu, sonst liegst du schnell neben deinem Vater. Ist das eine Warnung oder ist das eine Drohung? Sonst liegst du schnell neben deinem Vater. Will er sich wichtig machen oder weiß er mehr über den Fall? Ich fühle mich auf einmal nicht mehr so ganz wohl in dem Clubhaus. Die Atmosphäre wird düsterer, auch wenn im Hintergrund weiter Country läuft und alle sehr freundlich sind. Dann macht der Rocker mit der leisen Stimme noch eine seltsame Bemerkung über etwas, was mein Vater angeblich zu ihm gesagt hat.
Was mein Vater in der ganzen Sache stört, er hat mal zu mir im Gespräch gesagt, er hat Informationen. Wenn die bekannt werden, dann liegt er fertig.
Wirklich?
Mein Vater hat dem Rocker mit der leisen Stimme angeblich erzählt, dass er Informationen hat. Wenn die bekannt werden, dann lebt er gefährlich. Ich frage den Rocker, ob er weiß, was mein Vater damit gemeint hat. Er schüttelt nur den Kopf. Ich kann mir tatsächlich sehr gut vorstellen, dass mein Vater so etwas gesagt hat. Ich habe so ähnliche Aussagen oft von ihm gehört. Wenn ich wüsste, was er weiß. Er hat Quellen, da würde mir schwindlig werden. Der Rocker hinterm Tresen sagt, es gibt Gerüchte, dass mein Vater in Paraguay ungeklärte Mordfälle aufdecken wollte und dass er sich damit keine Freunde gemacht hat. Auch 3 Jahre nach den Morden schwirren immer noch viele Gerüchte durch den Rockerclub. Meinem Vater hätte das gefallen. Er mochte dieses Bild von sich. Das mysteriöse Genie, das in Geschehnisse von globaler Tragweite verwickelt ist. Der Hüter von Geheimnissen, die so brisant sind, dass dafür gemordet wird. Katharina und ich gehen zu Fuß zurück zum Hotel. Was für ein seltsamer Ort, dieser deutsche Rockerclub irgendwo in Paraguay. Den ganzen Weg zum Hotel läuft uns ein Straßenhund hinterher und bellt uns an. Katharina hat schon mal einen Stock aufgehoben, um uns zur Not zu verteidigen. Es ist ein bisschen wie gerade mit den Rockern. Wir können einfach nicht einschätzen, ob die Situation komplett harmlos ist oder nicht.
Wie hieß der Große?
Keine Ahnung.
Der war ein bisschen, also den fand ich ein bisschen spooky irgendwie, ja. Weil er so tausendmal zu mir gesagt hat, dass ich da nicht nachforschen soll, ja. Weil sonst liege ich ganz schnell neben meinem Vater.
Hat er gesagt, so?
Hat er wortwörtlich zu mir gesagt. Wow. Und da dachte ich mir dann irgendwie so ein bisschen, ist das jetzt eine Drohung?
Ja.
Oder was?
Freaky. Ja,
dieser Satz wird mich noch länger beschäftigen, weil er so undurchsichtig ist wie das ganze Leben meines Vaters hier. Und weil ich ja schon öfters das Gefühl hatte, ich weiß nicht, wem ich hier vertrauen kann und wem nicht. Wirklich schlauer sind wir nach dem Besuch bei Gremium MC jedenfalls nicht. Aber später am gleichen Tag haben wir noch ein Treffen ausgemacht, von dem ich mir mehr Einblick in das Leben meines Vaters erhoffe. Wir sind bei Volker eingeladen, dem Freund meines Vaters, der 2021, genau wie Steffen, als Tatverdächtiger festgenommen wird. Auch er ist inzwischen wieder aus dem Gefängnis entlassen. Die Anklage gegen ihn wurde fallen gelassen. Auch mit Volker habe ich vor meiner Reise Kontakt aufgenommen. Volker hat auf meine Bitte hin noch ein paar weitere Freundinnen meines Vaters zusammengetrommelt. Ich will mir ein Bild machen von seinem Umfeld. Als Katharina, Anita und ich bei Volker ankommen, sitzen schon alle auf seiner Terrasse. Volkers Haus ist ganz anders als das von meinem Vater. Es ist verwinkelt und schummrig. Die Möbel sind aus dunklem, schwerem Holz. Am Eingang steht eine Skulptur, die mich an afrikanische Raubkunst erinnert. Auf Volkers Terrasse steht ein großer Käfig. Darin sitzt ein kleines, flauschiges Äffchen. Es sieht noch deprimierter aus als Volker. Aus großen, traurigen Augen schaut es in die Runde. Die Pfoten umklammern die Gitterstäbe. Groß ist die Runde nicht. Steffen ist da und noch 3 andere Freundinnen meines Vaters, die anonym bleiben wollen. Als wir Volker das Funkmikrofon anstecken, kann er sich nicht verkneifen, die Situation zu kommentieren.
Eigentlich habe ich das ja ganz gerne, wenn fremde Frauen an mir rumfummeln. Ne?
Anders als Steffen lacht Volker sehr selten. Er sagt, ihm ist das Lachen vergangen im Gefängnis. Volker ist ein großer, breiter Typ. Ihm fehlt ein Teil des linken Ohres. Ich habe ihn nicht gefragt, warum, aber ich stelle mir irgendetwas Verwegenes vor. Volker bezeichnet sich selbst als Raubein. Er geht gerne auf die Jagd. Er spricht es aus wie Yacht. Er kommt aus Herne in Nordrhein-Westfalen.
Deswegen, auf meiner Estancia, da mache ich so einen bewaffneten Spaziergang und schieße nicht alles tot. Wenn ich mal was schieße, dann landet es im Kochtopf.
Im Kochtopf landen bei Volker auch schon mal exotische Tiere.
Und hin und wieder schießen wir mal so einen kleinen Kaiman. Und wir haben den mal so indisch zubereitet mit Curry und mit Rosinen, pikant.
Bei der Geschichte zuckt auf der Terrasse niemand. Alles ganz normal. Die meisten Deutschen hier besitzen Waffen, manche mehr, manche weniger. Auch mein Vater hatte mindestens eine Waffe immer griffbereit. Schon in Deutschland baut er unter Tischplatten kleine Verstecke für seine Pistolen. Auch in Paraguay habe ich so ein Versteck unter einer Tischplatte gefunden. Geholfen hat es ihm am Ende nicht. Volker und mein Vater kennen sich schon sehr lange, noch aus Deutschland. Volker erzählt von ihrer ersten Begegnung.
Uns hat mal eine Dame bekannt gemacht, ich weiß gar nicht mehr, wie die heißt, für dieses Aufforstungsprojekt, das ich mal betrieben hat. Und die hat mich in München irgendwo in Empfang genommen, da sind wir zusammen da hingefahren. Und dann hat die mich dem Bernhard vorgestellt.
Volker und mein Vater sind an diesem Tag damals fast gleich angezogen. Braune Lederhose, dazu Trachtenhemd und Trachtenjacke. Das ist aber nicht das Einzige, was die beiden verbindet. Mein Vater zeigt Volker den Wald hinter seinem Haus in Bayern. Beide interessieren sich für Bäume und für Holz. Volker wird nicht umsonst der Förster vom Regenwald genannt.
Ich liebe Eiben. Ich habe eine Eibe, eine dicke, bei mir im Garten stehen in Herne. Und dann ist er mit mir in den Wald gegangen und hat mir die Eiben gezeigt und hat die umarmt. Und so nach dem Motto, er wollte das Holz spüren. Und so war er bald mit allem.
Seit dem Tag, an dem die beiden Bäume in Bayern umarmt haben, sind mehr als 15 Jahre vergangen.
Das war ja das Schöne auch mit Bernhard, dass man da zwar rumalbern und Whisky trinken konnte und alles Mögliche, aber dennoch anschließend den Umschwung gekriegt hat und wieder ja, in irgendeine Tiefe gegangen ist. Ja. Manche können ja nur blödeln, ne? Wie zum Beispiel ich. Aber bei Bernhard da war das so, man konnte beides machen. Ne?
Volker ist auch derjenige, der meinen Vater Anfang der 2010er Jahre für Paraguay begeistert.
Und dann hat er irgendwann den Entschluss gefasst, hierher zu kommen und hat sich dieses Grundstück gekauft. Von dem Grundstück war ich nicht begeistert. Ja, weil diese Solitärlage, die habe ich als nicht gut beurteilt, was sich ja auch bewiesen hat. Ja.
Steffen hat bis jetzt nicht viel gesagt. Jetzt schaltet er sich ins Gespräch ein. Er wirkt fast so, als würde er meinen Vater verteidigen.
Und ich muss wegen der Alleinlage, also ich persönlich zum Beispiel, mir gefällt sowas, eine Alleinlage.
Ja.
Ich mag sowas. Also ich kann verstehen, dass er sowas hat.
Er wollte da ja weiterbauen und noch weiter überdachen. Ja, größenwahnsinnig ein Zentrum schaffen, wahrscheinlich für die Familie und damit Musiker auch dahin kommen und so weiter. Ja.
Volker erzählt von einer Geschäftsidee meines Vaters. Er wollte wohl einen Treffpunkt schaffen, an dem MusikerInnen aus der ganzen Welt sich austauschen sollten. Eine Art Seminargebäude, in dem er aber auch Jugendliche aus der Gegend musikalisch fördern wollte. Dafür war anscheinend das unfertige Gebäude auf seinem Grundstück gedacht, das mir schon bei meinem ersten Besuch im Haus aufgefallen ist. Eine Theorie unter den Leuten am Tisch ist, dass mein Vater sich damit irgendwie Feinde gemacht hat. Schon wieder so ein schwammiges Gerücht. Ich habe mich immer gefragt, ob mein Vater vielleicht was geahnt hat. Ob er wusste, dass Lorena und er in Gefahr waren. Vielleicht gab es irgendwelche ungewöhnlichen Veränderungen im Vorfeld. Einen Streit, Geldsorgen.
Hattet ihr, also im Vorfeld von dem Mord, hattet ihr irgendwie das Gefühl, dass Bernhard so eine Vorahnung hat oder dass irgendwas ja komisch ist oder also jetzt so im Nachhinein?
Gar nichts.
Nee.
Der hat mir nicht alles erzählt in so seiner eigenbrödlerischen Art. Aber wenn irgendwas Gravierendes gewesen wäre, hätte er mir sicherlich was gesagt. Was mich hat nachdenklich gemacht, ist, dass als sie den Safe geöffnet haben, haben die eine Karte gefunden, da stand drauf, lieber Volker, wenn mir was passiert, bitte kümmere dich um Lorena. Da habe ich drüber nachgedacht, dass er vielleicht eine Vorahnung hatte.
Hinter Volker rotiert das Äffchen in seinem Käfig. Es dreht ein Looping nach dem anderen und ich bin mir nicht so ganz sicher, ob das normal ist. Es sieht jedenfalls so aus, wie ich mich fühle. Überfordert und gefangen in einem Loop aus Theorien und Gerüchten. Manche klingen plausibler als andere, manche kommen vielleicht näher an die Wahrheit heran. Nach dem Abend steht für mich jedenfalls eins fest. Ich will keine Gerüchte und Theorien mehr hören. Ich will Klarheit über den Stand der Ermittlungen. Ich will nicht spekulieren darüber, wer und wie es gewesen sein könnte. Ich brauche etwas Greifbares. Ich möchte Einblick in die Ermittlungsakte. Und ich will mit der Person sprechen, die die Ermittlungen geleitet hat, die zuständige Staatsanwältin Sandra Ledesma. Vielleicht bekomme ich von ihr endlich ein paar Antworten auf meine Fragen. Das war Mammut. Ein Mord in meiner Familie und meine Suche nach Antworten. Mit mir, Lucia von Bredow. Folge 3. Oh, wie schön ist Paraguay. Wenn euch der Podcast gefällt, dann klickt auf Merken und empfehlt Mammut euren Freundinnen. Mammut ist eine Produktion von Argon Podcast, Plotprodukt und dem BR Story Team für den Bayerischen Rundfunk. Wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, schreibt gerne eine Mail an folgende Adresse. mammut@br.de. Und zuletzt noch ein Podcast-Tipp. Beim Thema Geschichte denken wir vielleicht an bestimmte Jahreszahlen, an besondere Orte oder Persönlichkeiten, aber vielleicht nicht zuerst an Verbrechen und Mordfälle. Bei Niklas Fischer und Hannes Liebrand geht es genau um diese dunkle Seite der Geschichte. Die beiden Historiker sprechen darüber in ihrem spannenden Podcast Tatort Geschichte. Da geht es zum Beispiel um den jungen Stalin, der als Bankräuber aktiv war. Oder um Magda Goebbels, die mit der Automarke BMW verbandelt ist. Tatort Geschichte gibt es in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Den Link findet ihr in den Shownotes.